SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Prosa aus den USA und mit Musik des amerikanischen Songwriters und Schriftstellers Willie Flawton sowie seiner Band Richmond Fontaine. Musik von der US-amerikanischen Band Richmond Fontaine war das, hinter der Willie Flawton steckt, der den Country-Style nicht nur musikalisch, sondern auch literarisch beherrscht und der mit seinem Album Don't Skip Out on Me den Soundtrack zu seinem aktuellen Roman geschrieben hat. Das Buch ist jetzt unter dem deutschen Titel Ein feiner Typ erschienen und wir stellen es in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin vor, die neue Prosa aus den Vereinigten Staaten präsentiert. Trotz allem, so könnte das gemeinsame Motto der Werke lauten, die ich für diese Sendung ausgewählt habe und die sich alle mit drängenden politischen Fragen befassen, vor allem mit Rassismus und Sexismus. Erstaunlich und erschreckend dabei ist, dass die Autorinnen und Autoren eine Gesellschaft beschreiben, die Gewalt und Ungleichheit nicht zu überwinden scheint. Das lernt man jedenfalls im neuen Roman von Colson Whitehead. Die Nickel Boys, so der Titel, handeln von einer Besserungsanstalt, in der niemand sich bessern wird, weil die Insassen unter einem Terrorregime zu leiden haben. Ein beeindruckender Text, der für uns auch das SWR 2 Buch der Woche und auf der aktuellen SWR Bestenliste zu finden ist. Vom Rassismus der Weißen gegenüber Afroamerikanern erzählt auch A.J. Lombardo in seinem Roman Graffiti Palast, den wir gleich im Gespräch mit dem Autor vorstellen. Bis dahin aber noch etwas Musik von Richmond Fontaine. Der Englischlehrer an der San Fernando High School in Los Angeles, A.J. Lombardo, hat schon viele Jahre geschrieben und auch ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht, doch seine Romane wurden bislang nicht gedruckt. Erst mit Graffiti Palace gelang es ihm, eine Literaturagentin zu gewinnen und mit ihr auch einen Verlag. Der Roman spielt im Jahre 1965. Wir befinden uns in Los Angeles, im heruntergekommenen Stadtteil Watts. Übergriffe der weißen Polizei gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerungsmehrheit stehen auf der Tagesordnung. Ein Vorfall aber bringt das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen. Es beginnt ein Aufruhr bzw. eine Rebellion, wie Lombardo formuliert. Innerhalb von 6 Tagen fordern die Unruhen 34 Todesopfer und weit über 1000 Verletzte. Es gab rund 4000 Verhaftungen und der Sachschaden wird auf gut 40 Millionen US-Dollar beziffert. Jahrzehnte später scheinen sich die Verhältnisse nicht grundlegend geändert zu haben und so liest sich der jetzt auf Deutsch vorliegende Graffiti-Palast auch als eine Art Kommentar zum aktuellen Geschehen in den USA. Johannes Kaiser hat mit dem Autor über die Arbeit an dem lesenswerten Roman gesprochen.
The novel involves Graffiti.
Im Roman geht es um Graffiti, um den Watts-Aufstand 1965 und um Odysseus' Odyssee. Alle diese Elemente brodelten in meinem Hinterkopf und dann kam ich auf die Idee, Wie wäre es, wenn ich einen Graffiti-Forscher erfinde, der alle Geheimnisse der Graffiti kennt? Sowohl die Gangs als auch die Polizei sind an seinen Notizen und seinem Notizbuch sehr interessiert, weil sie seine Informationen brauchen, respektieren ihn sowohl die Gangster wie auch die Polizei. Deswegen kann er unbehelligt und frei durch Downtown Watts, also durch die Ghettos und die gefährlichen Gebiete ziehen.
Graffiti, Watts-Unruhen und Odyssee. Eine ziemlich verrückte Mischung, die einen allerdings rasch in eine atemberaubende Reise durch die Schwarzen und Latino-Ghettos mitnimmt. Während Guy Lombardos Held Monk, ein junger Afroamerikaner mit sehr heller Hautfarbe, auf Graffiti-Suche durch die Straßen von Watts streift, brechen die Unruhen aus. Mit einem Mal ist ihm der Heimweg zu seiner Freundin Carmen Gia versperrt, mit der er in ausrangierten Containern im Hafen von Los Angeles lebt. Dort läuft gerade eine Party und er wird sehnsüchtig erwartet. Doch der öffentliche Verkehr ist zusammengebrochen. Die Polizei hat zahlreiche Straßensperren errichtet. Ein direkter Weg nach Hause ist unmöglich. So versucht sich Monk durch Nebenstraßen durchzuschlagen und gerät dabei immer wieder in die Fänge von Gangs, Drogendealern, Hexen, Predigern und Süchtigen. Nur mit Mühe kann er ihnen entkommen, allein um dem nächsten Wahnsinn in die Arme zu rennen. Guy Lombardo hat sich eine irrwitzige Tour durch den Untergrund von Watts ausgedacht, eine Phantasmagorie aus Tatsachen und Erfindungen, eine wortgewaltige und mit grellen Details ausgemalte Odyssee. Und genau das hat der Schriftsteller auch vorgehabt.
My hero, Americo Monk, he's kind of modeled after Odysseus, the hero of the Odyssey.
Mein Held Americo Monk ist ein bisschen nach Odysseus modelliert. Im Mythos gibt es die berühmte Geschichte, in der Odysseus von den singenden Sirenen verführt werden soll. Er dreht durch und seine Crew bindet ihn am Mast fest, um ihn daran zu hindern, über Bord zu springen. Bei mir im Buch gibt es eine ähnliche Szene. Watts ist berühmt für seinen schwarzen Jazz und die Jazzclubs lagen 1965 alle auf der Central Avenue. Monk ist dort und hört die Sängerinnen der schwarzen Clubs und so wie Odysseus ist er von ihnen verhext. Aber er verheddert sich im Sicherheitsgurt des Autos, mit dem er trampt.
He's tangled in the new safety belts of the car he's hitchhiking in.
Monk trifft auf einen Graffiti-Künstler, der Werbetafelsprüche ironisch verfremdet, auf einen Kammerjäger, der Moskitotümpel aufspürt und mit Pestiziden besprüht, und eine Voodoo-Priesterin, die ihm die Zukunft weissagt. Er gerät in eine Polizeikontrolle und kann nicht verhindern, dass ihm einer der Polizisten sein Notizbuch wegnimmt, sein Ein und Alles. Ein mysteriöser Anruf lotst ihn in die Höhle der Löwen. Er holt sich seine Aufzeichnungen aus dem Polizeirevier zurück. Es ist nicht die einzige Gelegenheit, bei der Guy Lombardo zeigt, wie rassistisch und einseitig damals über die Unruhen berichtet wurde.
Ich verschaffe denen schon die Quote, zischt King, winkt ihr Team nach Norden. Sie sind hinter dem Polizeikordon, kurz vor der 170th Street. Hinter ihnen prallen Mob und Bereitschaftspolizei in wabernden Dunst von Brandbomben und Tränengas aufeinander, oszillieren in rubinroten Lichtferner Streifenwagen und den Scheinwerfern der Hubschrauber. Peterson, du weißt, was zu tun ist. Beeilung! Sie richten Kamera und Ton ein, King blickt sich nervös um, keiner da. Das Team zerreißt Petersons Hemd und Jacke. Er legt sich breit auf dem Bürgersteig. Bray holt eine Flasche Ketchup aus der Handtasche und bespritzt Petersons Haar, Gesicht und Brust. Und ab. Neben Peterson geht sie auf die Knie. Wir haben diesen armen Mann gefunden. Ein Krankenwagen ist schon unterwegs. Ein Mensch, der all der sinnlosen Gewalt, die diese Nacht beherrscht, ein Gesicht gibt. Sir, können Sie sprechen? Können Sie unseren Zuschauern erzählen, was passiert ist? Die sind einfach auf mich losgegangen, keucht und hustet Peterson mit schmerzverzerrtem Gesicht. Vier oder fünf Schwarze. Oh Gott, es war furchtbar.
Die kleine Szene, auch wenn sie so nicht stattgefunden hat, gibt dennoch gut wieder, welche Stimmung damals von den Medien, Polizei und der Politik erzeugt wurde.
Während der Watts-Unruhen gab es eine Menge rassistischer Vorurteile. Die Medien und die Polizei peitschten die Öffentlichkeit so auf, dass die Leute fürchteten, dass schwarze Gangs in ihre Nachbarschaft eindringen würden. Die Waffengeschäfte waren ausverkauft. Es gab ein unglaubliches Klima der Angst.
Bei aller Fantasie, mit der Guy Lombardo seine Odyssee ausgeschmückt hat, Und daran fehlt es ihm nicht. Der 1956 geborene Angeleno hat die Unruhen nicht direkt miterlebt. Er hat viel recherchiert und ihm half die unmittelbare Erfahrung der dramatischen Rodney King-Unruhen, die ausbrachen, als vier weiße Polizisten, die den Afroamerikaner bei einer Führerscheinkontrolle brutal zusammengeschlagen hatten, freigesprochen wurden. Wieder ging Watts in Flammen auf. Das hatte Guy Lombardo vor Augen, als er begann, über die 65er-Ereignisse zu schreiben.
Selbst mitten in diesem Wahnsinn wollte ich den Unterschied zwischen Aufruhr und Rebellion aufzeigen. Das Wort Aufruhr ist ein rassistisch sehr aufgeladenes Wort. Wenn Sie mit den Armen reden und den Farbigen, dann reden die von der Watts-Rebellion. Ich versuche das in meinem Buch auch klarzumachen. Es war kein Aufruhr aus niederen Beweggründen. Es ging um die Entrechteten, um die, die nichts haben, die keine Stimme haben. Alles, was sie kennen, ist der Stiefel eines Polizisten. Die einzige Möglichkeit, Aufmerksamkeit für ihre Sache, ihre Schwierigkeiten zu bekommen, ist aufzustehen.
So wichtig dieses Thema auch ist, Lombardos Buch ist kein politischer Roman, vielmehr wie die Odyssee eine klassische Geschichte um elementare Gefühle.
One theme of the book is Monk's honor and faithfulness to his girlfriend.
Thema des Buches ist Monks Ehre und dann die Treue seiner Freundin gegenüber. Was mir nicht wirklich bewusst war, ist außerdem als Thema das Zuhause und die Wichtigkeit der Liebe. Obwohl Monk in den Unruhen feststeckt und trotz all dieser verrückten Ereignisse, die ihm zustoßen, setzt er sich hin und schreibt in sein Notizbuch einen Liebesbrief an Carmen und versucht außerdem die ganze Zeit nach Hause zu kommen. Das Zuhause, Vertrauen und Liebe sind wichtige Themen des Buches.
Eine gelungene Variante der Odyssee, dramatisch und aufregend wie ein Thriller, eine Art literarischer Film noir. Ein Debüt, das sich sehen lassen kann.
Johannes Kaiser über A.J. Lombardos Roman Graffiti-Palast, der aus dem Amerikanischen von Jan Schönherr übersetzt wurde und im Kunstmann Verlag erschienen ist. Das zentrale Thema in den Werken des schwarzen Schriftstellers Colson Whitehead ist der Rassismus in den USA. Jene rechtlichen, gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Muster der Diskriminierung, die weit in die Geschichte der Vereinigten Staaten zurückreichen und die immer noch nicht überwunden sind. Die Biografie des Autors immerhin zeigt, dass gesellschaftlicher Wandel möglich ist. 1969 in eine Familie der oberen Mittelschicht New Yorks hineingeboren, besuchte Whitehead die renommierte Trinity School und studierte anschließend in Harvard. Er schrieb für die New York Times und lehrte an den besten Universitäten der USA, unter anderem in Princeton, Columbia und Richmond. 9 Bücher hat er mittlerweile veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten. Sein zuletzt veröffentlichter Roman Underground Railroad wurde ein internationaler Bestseller und mit dem Pulitzer Prize for Fiction sowie dem National Book Award ausgezeichnet. Jetzt ist in deutscher Übersetzung von Henning Ahrens der Neuroman mit dem deutsch-englisch gemischten Titel Die Nickel Boys erschienen, über den ich nun mit meinem Kollegen Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Whitehead bleibt ja seinem Thema treu im neuen Roman, das merkt man schon auf den ersten Seiten. Dieses Mal befinden wir uns nicht wie in Underground Railroad in der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, sondern im Jahre 1962. Wir lernen den schwarzen Schüler Elwood Curtis kennen, eine sympathische Hauptfigur, ein Junge, der keineswegs naiv ist, der um den Hass der Weißen auf die Schwarzen weiß, der aber optimistisch, so könnte man sagen, in die Zukunft blickt. In welchen familiären Verhältnissen wächst denn dieser Elwood auf, Herr Bartels?
Ja, Elwood ist, Sie sagen es, ein 15-, 16-jähriger Junge und er wächst bei seiner Großmutter auf, bei seiner Großmutter Hattie, weil seine Eltern ihn ja von heute auf morgen in Richtung Westküste verlassen haben. Er wohnt in einer kleinen Stadt, also Tallahassee heißt diese Stadt, Tallahassee, Florida, in einem schwarzen Viertel, eben bei seiner Großmutter. Und er schlägt sich mit Jobs durch, er arbeitet als Tellerwäscher zuerst, dann arbeitet er in einem Kiosk bei einem Mr. Marconi, der große Stücke auf ihn hält. Und er geht zur Schule, er ist ein guter, aufmerksamer Schüler und wird dann auch von seinem Lehrer gefördert und soll eines Tages dann auch ja mal aufs College gehen. Und er ist noch auf der Highschool und er soll erstmal so ein paar Seminare belegen, um dieses College zu besuchen auf diesem College. Und so geht diese Geschichte dann weiter. Sie führt dann in ein zweites Kapitel. Er trampt in dieses College mit einem ja, anderen schwarzen Mann, der ja, ein riesengroßes Auto fährt, und die beiden werden dann angehalten auf der Straße von Polizisten. Und mutmaßlich ist das Auto geklaut, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls kommt dieser Elwood, der ihm ja eigentlich eine hoffnungsvolle Karriere möglicherweise hat, der kommt eben nicht auf das College an diesem ersten Tag, wo er da hingehen soll, sondern er landet im Nickel, in einer ja, Besserungsanstalt, einer Schule, wie immer man diese Anstalt jetzt nennen möchte.
Und bevor wir jetzt auf dieses Leben in der Besserungsanstalt eingehen, gehen wir vielleicht noch mal 2-3 Seiten zurück in dem Roman. Ganz entscheidend ist, dass Elwood zu Weihnachten von seiner Großmutter eine Platte mit Reden seines Idols Martin Luther King geschenkt bekommt. Und diese Leitsätze des berühmten Predigers, die werden jetzt Elwood ein Leben lang beschäftigen. Und beiläufig sagt die Großmutter Hattie, die Sie gerade auch erwähnt haben, einen, wie soll man sagen, folgenschweren Satz, nämlich Jim Crow verschwindet nicht einfach so. Gemeint ist eine Bühnenfigur namens Jim die Krähe. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist so eine Figur, die im 19. Jahrhundert von Weißen eigentlich ja erdacht wurde, erfunden wurde. Stichwort ist hier Blackfacing, so eine Bühnenfigur, die einen Schwarzen darstellen soll, einen singenden und tanzenden Schwarzen, der ja ein bisschen hinterlistig ist, der ein Schwindler ist, der aber auch recht intelligent ist. Und dieser Jim Crow, Crow, die Krähe, ja, das ist dann einfach ja ein Synonym dann später geworden für Gesetze, die nach der Abschaffung der Sklaverei erlassen wurden, so von Ende des 19. Jahrhunderts bis ja in die Mitte, also bis in die 60er Jahre eigentlich hinein. Das sind eben Rassengesetze, die wurden dann Jim Crow-Gesetze genannt. Und das meint die Großmutter Hattie damit, dass dieser Jim Crow nie verschwindet. Es geht darum.
Und das also kann man natürlich auch daran sehen, dass dann der Elwood tatsächlich in diesem Prozess, obwohl er ja seine Unschuld beteuert und mehrfach sagt, dass er nichts damit zu tun hat mit dem geklauten Wagen, dass er eben trotz alledem in die Besserungsanstalt geschickt wird. Und insofern hat Großmutter Hattie ja auch recht. Vielleicht schauen wir uns jetzt mal an, wie es dazugeht in diesem Nickel. Dort herrscht ja ein sadistischer Oberaufseher namens Maynard Spencer. Was ist das für ein Kerl und was für ein Regime hat er dort errichtet in dem Nickel?
Naja, das ist natürlich ein Unterdrückungs- und Folterregime, so wie sich das nach und nach rausstellt. Man müsste vielleicht aber vorweg noch schicken, also so wie der Elwood auf diese Schule kommt, es sieht erstmal von außen wirklich ganz hübsch aus. Er ist ganz überrascht, also wie gepflegt das da alles mit Rasen und so Anlagen, wie das dazugeht. Er hatte sich da was ganz anderes drunter vorgestellt, Stacheldraht und hohe Mauern und so, und merkt dann nach und nach, ja, es sieht eben nach außen ganz hübsch alles aus, aber nach innen und auch die Räume für die Jungs sehen wohl furchtbar zerschlissen aus. Und dann, Sie sagen es, dieser Spencer, das ist eben ja einer der Oberaufseher, und der quält diese Kinder, der quält diese Jungs wegen kleinsten Vergehen. Und man muss dann vielleicht sagen, es gibt hier ein sogenanntes weißes Haus auf diesem Gelände, und in diesem weißen Haus, so nennen die Kinder das, weil, ja, weil das weiß gestrichen ist, dieses Haus, und es recht unscheinbar wirkt, hier werden halt die Jungs gefoltert, hier werden ihnen Prügel verabreicht, und hier kommen sie eben wirklich ganz anders als ganz andere Menschen wieder raus, wenn sie eben nachts von diesen Aufsehern aus ihren Betten geholt werden, um hier gefoltert zu werden. Dieses weiße Haus wird manchmal auch Eiscremefabrik genannt. Also das ist ein Witz eigentlich von denen, also ein makabrer Witz, weil sie eben mit schillerndsten Blessuren eben aus diesem weißen Haus wieder zurückkommen. Deswegen Eiscremefabrik.
Auf der Anlage herrscht strenge Rassentrennung, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Und den Schwarzen, wir ahnen es, geht es besonders an den Kragen. Wer renitent ist, der wird auf schlimmste Weise gefoltert oder sogar ermordet und auf dem anstaltseigenen Friedhof verscharrt. Es geht für die Jungs also darum, irgendwie durchzuhalten und zu überleben, denn mit der Volljährigkeit endet die Tortur, zumindest in diesem Lager. Dennoch denkt Elwood an Flucht. Warum?
Weil er merkt, er kommt mit dem Verhalten, das er sich so zurechtgelegt hat, um durch dieses eine oder möglicherweise zwei Jahre Aufenthalt in dieser Anstalt durchzukommen, dass er damit nicht weiterkommt. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, diese Zeit zu überstehen. Und er merkt, all diese Möglichkeiten haben einfach keinen Zweck. Also ob man auf Anwälte hofft, ob man darauf hofft, da so ein bestimmtes System durchzulaufen, halt sich durch gutes Betragen fortzuentwickeln. Er merkt das im Lauf der Zeit, das hat alles keinen Zweck. Deswegen, es mündet alles darauf hinaus, dass er auch irgendwann versucht zu fliehen aus dieser Besserungsanstalt.
Und mehr dürfen wir tatsächlich nicht verraten. Es wird dann ungeheuer spannend, was dann alles passiert. Während der Vorgängerroman, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, Underground Railroad mit hyperrealistischen Szenen, so könnte man sagen, beeindruckt, bleibt Colson Whitehead in den Nickel Boys durchweg einem strengen Realismus verpflichtet. Und man muss vielleicht an dieser Stelle ergänzen, das ist eine Anstalt, wie sie Whitehead in dem Roman beschreibt, tatsächlich gegeben hat. Und da stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, diesen grausamen Stoff noch einmal fiktiv zu bearbeiten. Mit welchen erzählerischen Mitteln versucht denn Whitehead, diese Frage zu beantworten?
Ja, das Schöne daran ist, dass man sich diese Frage wirklich stellt und denkt, ist das jetzt ein Sachbuch? Weil es beginnt so ein bisschen sachbuchmäßig auf diesen realen Fall dieser Schule, die es tatsächlich gegeben hat, die 2011 geschlossen wurde, wo dann Leichen entdeckt wurden, auf deren Gelände und Skelette entdeckt wurden, was ein großer Skandal dann in Amerika war 2014. Da hat Whitehead das auch alles zum ersten Mal erfahren, dass er darauf rekurriert und er fängt diesen Roman, ich finde, so ein bisschen sachbuchmäßig an, um dann aber schnell seine Hauptfigur vorzustellen, um dann eben literarischer sozusagen zu werden. Und das Interessante daran ist, dass er dieses Material, was er da zur Verfügung hatte, dass er das unheimlich schön ja mischt, dass er so immer wieder wahre Geschichten mit einpflicht, dass er die Jungs, mit denen der Elwood da seine Zeit verbringt, dass da immer wieder Fälle auch vorgestellt werden. Die haben dann auch so ein bisschen was Sachbuchmäßiges und dann aber eben immer wieder mit unheimlich einer genauen, präzisen Sprache eben dieses fiktive reinbringt, eben seine beiden Helden, also es gibt Elwood, es gibt einen anderen Helden, der heißt Turner, das ist der beste Freund von ihm. Wie er diese beiden dann darstellt, das ist von der Literarizität halt schon eine große Leistung.
Vielleicht gehen wir noch mal in die Tiefe. Mit welchen literarischen Instrumentarien arbeitet hier Whitehead überhaupt? Worin besteht seine große Kunst?
Ja, es ist so, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich mitten in der Zeit dieses Romans, dieser Anfang der 60er Jahre, dass man da wirklich mit drin ist, dass man darin lebt sozusagen, weil Whitehead ganz fein immer wieder so Zeitkolorit eben einfangen kann. Da wird dann mal Elvis aus dem Radio gehört von den Jungs oder ja, irgendwann sagt ein Radiosprecher auch mal, es kommt ein großer Kampf auf uns zu von Sonny Liston gegen einen ja noch unbekannten Boxer namens Cassius Clay. Und da sagt dann der Turner, also einer von den beiden Jungs, na, den werden sie auch wieder ganz schnell auf die Bretter schicken. Und man weiß natürlich, aus Cassius Clay wurde dann Muhammad Ali. Oder auch in dem dritten Teil, wo es um den älteren Elwood geht, der schon dann so als Umzugspacker arbeitet, da wird darauf hingewiesen, dass er immer wieder gerne einen Film guckt, der heißt Flucht in Ketten. Das passt auch ganz gut natürlich dann zu diesem Roman. Da geht es um zwei Männer, die aneinander gekettet eine Flucht wagen aus einem Gefängnis, auch in Florida. Das sind Sidney Poitier und Tony Curtis. Und da resoniert halt der Elwood, warum er eigentlich genau diesen Film immer wieder so gerne guckt. Und das sind so Sachen, die eben diesen Roman dann so auf so eine ganz beiläufige Art dann sehr stark machen.
Tatsächlich bietet der Roman im letzten Drittel noch einen erstaunlichen Figurentwist. Das werden wir natürlich nicht hier verraten. Colson Whitehead, so scheint es, hat seinen überragenden Ruf, muss man jetzt fast schon sagen, mit diesem Roman gefestigt. Er gehört tatsächlich zu den wichtigsten Stimmen der US-amerikanischen Literatur. Wie würden Sie denn das bewerten? Wie ist er da hingekommen in diese Position? Jetzt wirklich mit diesen beiden vergangenen Romanen?
Naja, das ist ja jetzt sein neunter Roman. Also er hat unheimlich viele unterschiedliche Romane geschrieben. Also es gibt da eben wirklich so eine schwarze Mittelklasse-Geschichte. Es gibt so eine Art Zombie-Roman, den er geschrieben hat. Es gibt so einen Entwicklungsroman. Also man weiß bei ihm eigentlich nie, worauf es hinausläuft mit dem Stoff. Jetzt hat er zweimal eben einen sehr politischen Stoff gewählt, einen historischen Stoff, wo es um Rassendiskriminierung und Rassentrennung geht. Aber wie er gerade diese beiden letzten Bücher ja gestaltet hat, das ist ja schon eine große Leistung. Und ich bin wirklich, also eigentlich von Buch zu Buch beeindruckt von diesem Autoren und denke, da können wir uns noch einiges erwarten.
Gerrit Bartels über Colson Whiteheads Roman Die Nickel Boys, aus dem Englischen von Henning Ahrens übersetzt und im Karl-Hanser-Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Dass in Romanen immer mal wieder Musiktitel erwähnt, dass Autorinnen und Autoren sogar Listen von randständiger Musik zum Besten geben, das kennt man nicht nur aus der deutschen Popliteratur. Welcher Schriftsteller aber komponiert schon eigene Stücke für seine Romane und kann sie dann auch noch in einem renommierten Label herausbringen? Der 1969 geborene US-Amerikaner Willie Flawton ist so ein Fall. 2006 veröffentlichte er sein preisgekröntes und auch verfilmtes Romandebüt Motel Life. Es folgten drei weitere Romane, die von Existenzen am unteren Rand der amerikanischen Gesellschaft erzählen. Wenn es passt, so etwa zu seinem zweiten Buch Northline, schreibt Willie Flawton Musik zur Literatur, wie auch jetzt zu seinem fünften Roman, der unter dem deutschen Titel Ein feiner Typ erschienen ist. Die Musik, die Sie also in dieser Sendung zwischen den Beiträgen hören, ist gewissermaßen der ultimative Soundtrack zum neuen Flawton-Roman, den Janila Dirks für uns gelesen hat.
Auf der Little Reese Ranch im US-Bundesstaat Nevada lebt der gerade erwachsene Horace Hopper bei dem älteren Farmer-Ehepaar Reese. Seit er 14 Jahre alt ist, hilft er bei den Arbeiten auf dem Hof. Pferde einreiten, Tiere pflegen und vor allem Vorräte zum Hirten Victor bringen, der auf einigen tausend Metern hoch oben in den angrenzenden Bergen mehr als 1000 Schafe hütet. Doch Horace träumt davon, wegzugehen, in der Stadt sein Glück zu machen, als Champion, als Box-Champion.
Ein Champion denkt nur an die Dinge, die er beeinflussen kann, und an denen arbeitet er, damit er die nächste Stufe erreichen kann. Und wenn er die nächste Stufe erreicht, denkt er an nichts anderes als an die nächste Stufe danach.
Von diesen Stufen hat Horace ein ziemlich genaues Bild im Kopf. Sein Champion schlägt Kombinationen so schnell wie ein Maschinengewehrfeuer. Er trägt eine rote Boxershort, an den Rändern mit Gold und eben jenen Maschinengewehren bestickt. Er heißt Hector Hidalgo und ist Mexikaner. Auf keinen Fall halb Paiute, halb Ire wie Horace selbst. Denn ein Box-Champion, der aus Irland oder aus dem Native American-Volk der Paiuten stammt, kennt Horace schlicht und ergreifend nicht. Dass dieser Identitätswechsel einiges an Veränderung und Anstrengung mit sich bringen muss, dessen ist sich Horace nur vage bewusst. Doch der Drang, sich selbst zu beweisen, ist groß.
Ich muss Champion werden. Verstehen Sie das nicht? Ich muss beweisen, dass ich jemand bin, bevor ich zurückkomme. Jetzt bin ich ein Niemand, Mr. Reese. Ich bin nichts als ein Versager. Das müssen Sie doch sehen. Das müssen Sie doch jedes Mal sehen, wenn Sie mich anschauen.
Nach Hass, Rassismus und aller Ablehnung, die Horace täglich erfuhr und immer wieder erfährt, fühlt er sich der innigen Freundschaft zu den Reeses nicht würdig. Es ist okay, so zu sein, wie du bist, denn wir lieben und brauchen dich genau so, lautet die ewige Botschaft, die Mr. Reese dem Jungen klarzumachen versucht. Auch lange nach dessen Abreise nach Arizona und seinen ersten Boxkämpfen. Doch das kann Horace einfach nicht annehmen. Ergreifend beschreibt Willy Vlauten die Spannung in dem sich windenden Jungen, der so sehr nach Anerkennung sucht, nicht nur bei den Reeses. Horace Hopper ist nicht der schlauste Junge in Arizona und irgendwie weiß er das auch. Doch Vlauten zeichnet bildhaft stark seine Gefühle, seine Beobachtungen und seine nach und nach reifenden Erkenntnisse, die er naiv und doch logisch aus seinen Beobachtungen gewinnt.
Die Kämpfer, größtenteils schwarz oder hispanisch, waren besser angezogen als er. Und sie kamen in Gruppen. Keiner war allein. Während er da saß und zusah, machte sich eine Düsternis in ihm breit. Er war nichts, ein Niemand. Ein Indianer, der kein richtiger Indianer war, und ein weißer Junge, der wie ein Indianer aussah. In diesem Moment wusste er, dass er niemals ein Boxchampion sein würde. Er war zu langsam. Unter Druck war er wie gelähmt, und die Besten waren nie gelähmt. Und er hatte nicht mal einer mittellosen schwangeren Frau mit Baby geholfen. Kein Champion würde sich so benehmen, kein Champion auf der ganzen Welt.
Willy Vlauten entwickelt auf geschickte Weise ein vielschichtiges und unabgeschlossenes Bild von Einsamkeit. Alle Figuren scheinen sich in einer bestimmten Form des Alleinseins arrangiert zu haben, und das erzählt Vlauten ohne Bedauern oder Selbstmitleid. Er schreibt mit einer großen, fast schicksalshaften Zwangs- und Auswegslosigkeit aus den Umständen.
Horace war allein in der Stadt. Und er begriff, dass in der Stadt allein zu sein schlimmer war, als auf der Ranch allein zu sein. Denn als er auf der Ranch allein war, konnte er den Traum von der Stadt träumen. Den Traum davon, wer er in der Stadt sein würde. Aber nun war er dort und immer noch allein. Er war nichts als er selbst, nur an einem anderen Ort.
In einem stets ruhigen, fast andächtigen Ton wechselt der Erzähler in seiner Nähe zwischen Horace und Mr. Reese, deren Schicksale sich gegenüberzustehen scheinen und doch durch eine tiefe, unaufgeregte Freundschaft miteinander verbunden sind. Auch der Soundtrack zum Buch, ein in weiten Teilen eingängiger Alternative Country, unterstützt diese ruhige und gesetzte Grundstimmung. In 16 Tracks mit Titeln wie Living Where You're Not Wanted, auf Deutsch Leben dort, wo du nicht gewollt bist, erzählen sich die inhaltlichen Ambivalenzen und Ereignisse musikalisch noch einmal. Sowohl die Musik als auch einzelne erzählerische Motive und Settings lassen die eigentlich in der Gegenwart angesiedelte Geschichte jedoch seltsam aus der Zeit gefallen wirken. Eine junge Kellnerin, die jeden freien Mittwochmittag im Kino verbringt, oder die Tatsache, dass in Horace' Umfeld Frauen lediglich als Ehefrauen, Mütter und Schicksalsergebene auftauchen, werfen unweigerlich die Frage nach den aktuellen Realitäten der unteren Arbeiterschicht im Südwesten der USA auf. Dieser Eindruck verstärkt sich in der deutschen Übersetzung des Buches zusätzlich. So sprechen die Figuren häufig einen unklaren Mix aus Anglizismen und altertümlichen deutschen Wörtern. Diese sollen wohl eigentlich den Sound der amerikanischen Provinz einfangen, doch oftmals wirken sie im Gesamttext eher ungelenk. So muss man eben beim Lesen darüber hinwegsehen, dass der ältere Mr. Reese fast jugendsprachlich sowohl von Californian Girls erzählt, dann aber wiederum Angst hat, in echte Schwulitäten gebracht zu werden, wo er im Englischen schlicht und einfach in Trouble gerät. Auch der englische Titel von Vlautens Roman Don't Skip Out on Me, zu Deutsch Lass mich nicht im Stich, hört sich weit mehr nach dem Flehen vergessener Existenzen an als der feine Typ, der sich im Deutschen eher mit leichter Ironie nach dem Sinn von Identitätsarbeit zu fragen scheint. Insgesamt jedoch ist Willy Vlautens Ein feiner Typ ein berührender Roman, der es schafft, seine einfachen Figuren eindrucksvoll nach und nach aus ihrer Vergangenheit zu entwickeln und ihre möglichen zukünftigen Optionen aufzuwerfen und durchzuspielen. Das Streben nach einer großen Zukunft, in der man plötzlich ungewollt, bedeutungslos und allein scheint, beschreibt Vlauten auf anschauliche Weise, ebenso wie die Vielfalt von Einsamkeit.
Janila Dirks über Willy Vlautens Roman Ein feiner Typ, ins Deutsche übertragen von Nikolaus Hansen und veröffentlicht im Berlin Verlag. Im Dezember 2017 wurde die amerikanische Autorin Kristen Rupanian mit ihrer Kurzgeschichte Cat Person plötzlich zum Literaturstar. Ihre Geschichte über ein misslungenes Date wurde im New Yorker veröffentlicht, erschien also mitten in der MeToo-Debatte und wurde fast 3 Millionen Mal geteilt. Die 37-jährige Rupanian gilt seitdem als Stimme ihrer Generation und erhielt einen Millionenvorschuss für ihre ersten beiden Bücher. Ihr Debütband heißt so wie die berühmte Kurzgeschichte Cat Person und enthält weitere 11 Texte. Erschienen ist der Band zeitgleich in 23 Ländern und liegt nun auch auf Deutsch vor. Und die entscheidende Frage stellt unsere Rezensentin Claudia Fuchs gleich zu Beginn ihres Beitrags.
Kann Kristen Rupanian mehr, als mit Cat Person eine erfolgreiche Short Story über ein schlechtes Date zu schreiben? Ihre Geschichte traf jedenfalls den Nerv der Millennials, die für die Partnersuche im Internet Dating-Apps wie Tinder nutzen. In Cat Person findet der erste Kontakt zwischen der 20-jährigen Margot und dem 34-jährigen Robert allerdings nicht im Internet statt, sondern an der Snackbar eines Kinos, wo die Studentin jobbt. Margot flirtet den Mann an und gibt ihm ihre Telefonnummer. Auf witzige Textnachrichten folgt eine spontane Verabredung im Supermarkt, wo er ihr Süßigkeiten kauft. 3 Minuten dauert es nach Aussage der US-Dating-Expertin Linda Daly, bis man bei einem Treffen merkt, ob es knistert. Bei Margot knistert nichts, aber sie macht weiter. In den Semesterferien klebt sie am Smartphone, um ja keine Nachricht von Robert zu verpassen. Er erzählt von seinen 2 Katzen und sie glaubt, ihn jetzt näher zu kennen.
»Warum schreibst du eigentlich die ganze Zeit Nachrichten?«, fragte Margots Stiefvater sie beim Abendessen. »Hast du jemanden kennengelernt?« »Ja«, sagte Margot. »Er heißt Robert und ich habe ihn im Kino getroffen. Wir sind verliebt und werden wahrscheinlich bald heiraten.« »Mhm«, sagte Margots Stiefvater, »sag ihm, wir würden ihm gern ein paar Fragen stellen.« »Meine Eltern wollen mehr über dich erfahren«, schrieb Margot. Und Robert antwortete mit einem Smiley mit Herzaugen.
Beide texten weiterhin, aber ihren Dating-Anfragen weicht Robert aus, bis er sie dann doch ins Kino einlädt. Margot fühlt sich schon im Auto unwohl. Robert ist schweigsam und beachtet sie kaum. Sein erster unbeholfener Kuss macht keine Lust auf mehr. Man fragt sich, wie viele Stoppschilder Margot noch überfahren wird, bevor sie mit dem Mann ins Bett geht. Die Antwort lautet: alle. Sie steht den schlechten Sex entschlossen durch, weil sie nicht als launische Zicke erscheinen möchte, die nicht weiß, was sie will. Nach der desillusionierenden gemeinsamen Nacht fühlt sie sich benutzt, schafft es aber erst mit Hilfe ihrer Mitbewohnerin, den Kontakt zu Robert abzubrechen. Der beschimpft sie als Whore, was in der deutschen Ausgabe mit Schlampe übersetzt wird und damit den deutlichen Ton des Originals verfehlt. Nutte wäre hier die angemessenere Übersetzung. Spannung und alltagsnahe Sprache machen die Geschichte gut zugänglich, auch für Leser, die sonst keine Short Stories lesen. Viele Leserinnen machten offenbar ähnliche Erfahrungen, die eine Erkenntnis offenlegen. Wenn es für Frauen noch immer vor allem darum geht, Männern keine Absage zuzumuten und sich stattdessen selbst zu schaden, dann sind wir trotz Frauenbewegung nicht weit gekommen. Die Protagonistin ist ein trauriges Beispiel für Selbstbetrug und selbstverletzendes Verhalten, weil sie meint, wollen zu müssen, was sie eigentlich nicht will. Und das ist natürlich ein Thema in Zeiten von MeToo. Die Geschichte hat allerdings einen spezifisch amerikanischen Hintergrund. In der konservativ-religiös geprägten US-Kultur spielt das Thema Heiraten, dem das emsige Daten nach starren Regeln vorausgeht, eine wichtigere Rolle als in Deutschland. Wenn die Protagonistin Margot zu Hause leicht ironisch die baldige Hochzeit mit ihrem Internetbekannten ankündigt, zeigt das auch den sozialen Druck für die Studentin. Junge Paare in den USA heiraten 5 Jahre früher als in Deutschland noch vor dem 30. Geburtstag. Cat Person ist somit vor allem eine Geschichte über die US-Millennials, nicht unbedingt über die Millennials schlechthin. 12 Kurzgeschichten sind in Rupanians Debütband Cat Person versammelt und es war ihr wichtig, nicht als Autorin für Beziehungsgeschichten wahrgenommen zu werden. Schade, denn genau hier liegen ihre Stärken und nicht in den Horrorgeschichten und Kunstmärchen, die effekthascherisch verpuffen. Psychologisch genau und dramaturgisch überzeugend analysiert die Autorin aus der personalen Perspektive wechselnde Machtverhältnisse in Beziehungen. In Ein netter Typ lernen wir den gerissenen Taktiker Ted über eine Zeitspanne von über 20 Jahren kennen, der sich so perfekt als Frauenversteher tarnt, dass seine aggressiven, egoistischen Motive verborgen bleiben. Aber auch die Rolle der Frauen in Beziehungen sieht Rupenian kritisch. Immer wieder bestehen Teds Partnerinnen darauf, besser zu wissen als er selbst, was er eigentlich will, sich aber nicht eingesteht. Auf diese Weise soll passend gemacht werden, was ganz offensichtlich nicht in die weibliche Planung passt. In Der Junge im Pool über einen Junggesellinnenabschied und eine Mädchenfreundschaft ist Rupenian ganz nah an den Gefühlen der unsicheren jungen Mädchen, deren Beziehung zwischen Vertrautheit und Konkurrenz schwankt. Enttäuschend ist leider oft der Schluss der Short Stories, so als habe die Autorin keine Idee, zu welcher Erkenntnis oder offenen Frage ihre Geschichte führen soll. Wenig gelungen ist auch der Versuch eines Kunstmärchens über eine narzisstische Prinzessin auf Partnersuche, weil die Moral der Geschichte wie im Agitprop-Theater präsentiert wird. Rupenian ist ein Fan von Stephen King und ihre Horrorgeschichten machen den größten Teil des Bandes aus. Ein junger Mann, der von einem befreundeten Paar sadomasochistisch missbraucht wird, eine 12-Jährige, die den Übergriffen eines Obdachlosen ausgesetzt ist, oder eine blutdürstige Frau, die ihren herbeigezauberten Traummann mit dem Messer traktiert. Die brutalen Schockeffekte wollen beeindrucken und nutzen sich stattdessen ab. In Todeswunsch wird ein Tinder-Date für einen Mann zur Grenzerfahrung, weil die Frau nur zum Sex bereit ist, wenn er gewalttätig wird.
Und dann mache ich es. Ich hole aus und verpasse ihr einen Schlag. Sie bricht zusammen und während sie zusammensackt, gibt sie diesen langgezogenen, melodramatischen Laut von sich. Und als sie auf dem Boden ankommt, sehe ich, dass Blut aus ihrer Nase läuft. Nur ein schmales Rinnsal, aber trotzdem. Ich sage, ach du Scheiße, alles okay? Sie öffnet die Augen und zischt so, als wäre ich ihr trotteliger Schauspielpartner beim Schultheater, der den Text vergessen hat. Mir geht's gut, jetzt musst du mich treten.
Mit der Steigerung von Brutalität zu Langweilen ist kein literarischer Qualitätsausweis. Die beiden Übersetzerinnen machen sich oft nicht die Mühe, deutsche Entsprechungen für Anglizismen zu finden, sodass holprige Sätze wie diese entstehen. Sie arbeitete im Indie-Kino Downtown an der Snackbar, wo er eine große Portion Popcorn und eine Packung Red Wines kaufte. Insgesamt ist das Buch nur bedingt empfehlenswert, weil die gelungenen Beziehungsgeschichten und die überzeugende Short-Story über einen amerikanischen Lehrer, der in einem kenianischen Dorf von seinen Schülerinnen tyrannisiert wird, nur einen kleinen Teil ausmachen. Kristen Rupenian, die selbst 2 Jahre in Kenia lebte, kann gut schreiben, wenn sie aus eigenen Erfahrungen schöpft. Sie kann aber den Alltag weder ins Magische kippen lassen wie Karen Russell, noch in den untergründigen Schrecken wie Joyce Carol Oates. Eine eigene literarische Stimme hat die promovierte Literaturwissenschaftlerin in diesem Buch noch nicht gefunden.
Claudia Fuchs über den Erzählband Cat Person von Kristen Rupenian, der von Nella Bellian und Friederike Schilbach übersetzt wurde und im Blumenbar Verlag erschienen ist. Jonathan Franzen ist so etwas wie ein Großschriftsteller. Seine Bücher sind umfangreich, inhaltlich schwergewichtig und nicht zuletzt sehr erfolgreich. Mit seinem Familienroman Die Korrekturen gelang ihm der internationale Durchbruch. Das Buch wurde weltweit rund 3 Millionen Mal verkauft. Auch der folgende Roman mit dem Titel Freiheit erhielt große Aufmerksamkeit und wurde vielfach gelobt. In seinen belletristischen Werken wird das Auseinanderbrechen von Familien in der Regel über Einzelschicksale erzählt, die von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen geprägt sind. Dabei holt Franzen weit aus. Globalisierung, Umweltverschmutzung, der Kapitalismus oder auch die Kommunikation in sozialen Netzwerken sind Themen in den Romanen eines Autors, der seine Gedanken zur Lage der Welt nun in einem Essayband vorstellt. Das Ende vom Ende der Welt heißt das Buch, in dem Franzen zugibt, wie schwer es ist, Umweltaktivist und leidenschaftlicher Vogelbeobachter zugleich zu sein. Ein Beitrag von Frank Hertwig, in dem nicht nur Franzen zitiert wird, sondern die Vögel selbst zu Wort kommen.
Das ist ein Kormoran. Und das eine Schnepfe. Klingt schön, klingt harmlos. Sie hören Bird Sounds. Aber was sich wie das perfekte Instrument zum Feintuning für Hobby-Ornithologen ausnimmt, ist in Wirklichkeit ein perfides Werkzeug, um Vögel anzulocken und um sie zu schießen. Der Schauplatz? Der Karavasta-Nationalpark in Albanien. Die Täter? Ganz jedem Vorurteil entsprechend italienische Kardiologen aus Bari. Weil die Jagdgesetze in Italien sehr behutsam nach EU-Regeln verschärft wurden, suchten italienische Hobbyjäger nach Alternativen und fanden sie im korruptionsanfälligen Nachwende-Albanien. Dabei ist der südliche Balkan ein lebenswichtiger Zwischenstopp für Zugvögel aller Art. Jonathan Franzen.
Die neue verfeinerte Technik, gepaart mit geschätzten 100.000 Gewehren, hat Albanien in einen riesigen Schlund für osteuropäische Wanderbiomasse verwandelt. Millionen von Vögeln fliegen herein und nur ganz wenige kommen lebend wieder heraus.
Vögel sind nicht das ausschließliche, aber das dominierende Thema des neuen Essaybands von Jonathan Franzen, das Ende vom Ende der Welt. Er versammelt mal kürzere Texte, mal Rezensionen, mal längere Reportagen aus den Nullerjahren bis heute. Alle schon einmal veröffentlicht, viele davon auch in Deutschland. Franzen ist ein bekennender, ja obsessiver Birdwatcher. Er fliegt um die Welt auf der Suche nach Vögeln. Vorsicht, ökologischer Fußabdruck, die er noch nicht gesehen hat. Gehört reicht nicht. Ein unerbittliches Diktat der Löffelliste. Vögel, die man noch beobachtet haben muss, bevor man den Löffel abgibt. Franzen ist darum auch ein leidenschaftlicher Naturschützer. Paradoxerweise führte das zu einem Konflikt mit Kritikern des Klimawandels, ja bis zum Vorwurf, Franzen würde menschengemachte klimatische Veränderungen leugnen.
Und so geriet ich in eine elende Klemme. Ich akzeptierte den Klimawandel als Umweltthema unserer Zeit, aber ich fühlte mich von seiner Dominanz drangsaliert. Ich kam mir selbstsüchtig vor, weil mir mehr an den Vögeln der Gegenwart als an den Menschen der Zukunft lag. Was waren die von Windrädern getöteten Adler und Kondore verglichen mit den Folgen steigenden Meeresspiegels für arme Nationen?
Das war eine berechtigte Frage. Die Antwort ein Shitstorm, wie Franzen ihn noch nie erlebt hatte. Bis heute verfolgt ihn der Vorwurf, ein Klimawandelleugner à la Trump zu sein. In diesen Vogelreportagen schreibt Franzen wie ein Journalist und Essayist zugleich. Aber im Innersten trennt er beide Genres und er benennt deutlich, wo sein Mentor vom New Yorker ihn sah.
Das war der Moment, in dem Henry andeutete, ich hätte vielleicht eine gewisse Begabung als Essayist, weil du offenkundig ein scheiß Journalist bist, hörte ich ihn sagen. Und wies eine solche Begabung weit von mir.
Aber seltsamerweise liegt die Schwäche dieser Geschichten eher im essayistischen Überbau. Es fehlt der intellektuelle Mut, die denkerische Genauigkeit im Detail. Wenige angerissene Gedanken nur, was wir denn in Vögeln sehen, warum sie uns so faszinieren.
Vögel sind, wegen ihrer Dinosaurierabstammung, wahrhaft anders. Dabei ähneln sie uns. Unübersehbar Zweibeiner wie wir, die sich, wie wir, vorwiegend über das Sehen und Hören definieren.
Nein, wir haben es hier nicht mit Nature Writing zu tun, mit großer Literatur, mit der bestürzenden Infragestellung unserer eigenen Identität, der prickelnden Zweideutigkeit eines Klassikers wie J.A. Bakers Wanderfalke. Vergleicht man den Essayisten Franzen mit seinen Generationengenossen, mit David Foster Wallace, der in seinen Reportagen die dunkle und düstere Seite des amerikanischen Empire ergründet, Pornoszene, Hummerfressorgien und Kreuzfahrtindustrie, mit William Folman und dessen schmerzhaften Trips zu Krieg, Gewalt, Prostitution, dann scheint es zuerst dem Thema Vögel geschuldet, dass die existenzielle Fallhöhe geringer erscheint. Aber daran liegt es gar nicht, sondern daran, dass Franzen wie ein ornithologischer Archivar daherkommt, seine Sätze sind wenig literarisch, oft staubtrocken, nüchtern, spröde. Selbst seine eigene Vogelobsession ist ihm im Buch kaum eine Bemerkung wert.
Beim Spielen ist es ja so, dass man sich besser nicht genauer fragt, warum man sie spielt. Eine gähnende Leere liegt ihnen zugrunde, ein naher Verwandter des Nichts, das unter der Oberfläche unseres geschäftigen Lebens schlummert.
Zu viel der Zurückhaltung. Ein Versuch, diese Frage zu beantworten, und Franzen hätte einen spannenden Text geschrieben. Man kann als Hobby-Ornithologe aus diesen Reportagen viel lernen, aber man vermisst die Selbstanalyse, den Unterbau der Passionen, die Rückbindung ans Ich, die sie allererst in Essays verwandeln. Doch davor scheint Franzen zurückzuschrecken. Warum? Vielleicht gibt der Auftakt des Bandes eine Antwort. Er trägt den programmatischen Titel »Der Essay in finsteren Zeiten« und entwirft eine düstere Prognose. Das Internet ist überschwemmt von subjektivem, meinungsstarkem, ab- und ausschweifendem Schreiben. Exhibitionismus längst Standard. Wie lässt sich das durch den Essay noch überbieten? Franzen legt förmlich nahe, durch Diskretion. Aber das bringt dieses Genre um seinen Glutkern. Natürlich weiß Franzen, dass die allgegenwärtige Meinungsmache nur nach Essay klingt, aber beileibe keiner ist. Es fehlt ihr der Schlüssel, der einen Text erst zum Versuch macht. Der Zweifel, der Selbstzweifel. Mag das Internet ihn auch aus der Kommunikation eliminiert haben. Aber trotzdem ist der Essayist Franzen irgendwie infiziert. In seinem Schreiben schwingt die Bedrohung mit, sich im heutigen Amerika der Bildungswerte nicht mehr sicher sein zu können. So bleibt ihm nichts anderes, als einen melancholisch-pessimistischen Schwanengesang anzustimmen, einen auf den Essay, einen auf bedrohte Vogelarten. Das Ende vom Ende der Welt, das kann ein endgültiges Ende meinen oder auch einen Anfang. Franzen rechnet mit dem Ersten. Und leider ist sein eigener, etwas kraftloser Essayband nicht nur Diagnose, sondern auch ein Symptom einer schwächer werdenden Tradition, die ihr Selbstbewusstsein verloren hat. Kein stolzes Fanal für Essay und Zweifel gegen Meinung und Rechthaberei. So setzen wir wenigstens beim Vogelschutz auf die zweite Lesart einen neuen Anfang.
Ein Beitrag mit Vogelgezwitscher war das von Frank Hertwig über den Essayband »Das Ende vom Ende der Welt« von Jonathan Franzen, den Bettina Abar-Banell und Wieland Freund für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übersetzt haben. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von A.J. Lombardo, Colson Whitehead, Willie Flotten und Kristen Rupanian. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Richmond Fontaine und dem Album Don't Skip Out On Me. Für die Technik dieser Sendung war Angela Raymond zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.